Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. In der Podcast-Episode 139 vom Heimatverliebt-Podcast nehmen wir dich wieder mit auf eine Tour aus unserem Buch Pilgererlebnis Schwäbische Alb, und zwar auf die Tour mit dem blumigen Titel Den Neckar im Nacken, den Neckar im Blick. Das ist eine Tour auf dem Tübinger Jakobsweg von Esslingen nach Tübingen. Und wie der Name schon sagt, wird der Neckar uns eine ganze Weile begleiten. Am Anfang überqueren wir ihn und am Ende überqueren wir ihn auch wieder. Und unterwegs sind wir immer wieder parallel zum Neckar unterwegs. Es geht in Esslingen ziemlich städtisch los. Wir haben dann auch genügend Zeit, um uns wirklich abzugewöhnen, wie wir das so finden, wenn wir an der Straße entlang laufen, und tauchen dann später ein in wundervolle Natur. Und den Abschluss finden wir dann in der Studentenstadt Tübingen, wo es auf jeden Fall einiges zu sehen gibt. Und unterwegs gibt es auch noch ein paar Highlights, die den Weg versüßen. Zum Beispiel die Klöster in Denkendorf und in Bebenhausen, putzige Alpakas, die wir unterwegs sehen, und auch die Geschichte um die Erfindung der Brezel. Das war jetzt so ein kurzer Abriss, was es unterwegs alles gibt. Und jetzt steigen wir ein in die Tour mit den Eckdaten und dann gibt es die ganzen Highlights, die es unterwegs zu sehen gibt, von uns vorgestellt.
Ja, Susi hat ja schon gerade eben erwähnt, dass es einige Highlights gibt, die uns den Weg versüßen auf der Strecke. Und ja, dazu braucht es auch einige Kilometer, die wir ablaufen. Und die Streckenlänge beträgt insgesamt 51,1 Kilometer, also verteilt auf 2 Tage. Am ersten Tag sind es 21,5 und am zweiten Tag sind es ein bisschen mehr Kilometer, 29,6. Der Schwierigkeitsgrad haben wir als mittel eingestuft. Und die Wegbeschaffenheit ist einiges an Asphalt, aber es sind auch durchaus ein paar Kilometer Waldweg und Schotterwege dabei. Pilgerstartpunkt und Pilgerzielpunkt sind jeweils Bahnhöfe, also die Tour ist auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Los geht's am Bahnhof in Esslingen, ist ja mit der S-Bahn zu erreichen, und Zielpunkt ist der Bahnhof in Tübingen, und von dort aus kommt man auch gut wieder zurück an seinen Startpunkt. Übernachten kann man entweder in der Ferienwohnung von der Insulde Petrik in Schleitdorf oder
bei uns in Nürtingen. Weil, warum in Schleitdorf oder in Nürtingen? Das liegt einfach daran, dass es in Neckartalfingen, wo eigentlich die Etappe 1 zu Ende ist, es leider keine Unterkunft mehr gibt, kein Hotel, keine Pension. Darum haben wir Schleitdorf ausgewählt. Das ist dann an der Etappe nach Tübingen, noch ein paar Kilometer weiter. Oder wer halt einfach gar keine Lust mehr hat, der ruft uns an und sagt, hey, ich würde gerne bei euch übernachten. Dann holen wir dich ab und dann gibt es bei uns eine warme Dusche und ein Abendessen und nächsten Tag Frühstück. Und dann bringen wir dich wieder zurück an den Weg und dann kannst du weiter pilgern.
Also keine Hemmungen, darfst dich gerne bei uns melden.
Übrigens nehmen wir diese Podcast-Episode auch aus unserem dedizierten Pilgerzimmer auf.
Ja, und du hörst schon, hier hören sie nichts. Schön leise, hier kann man schön und ruhig schlafen nach einem anstrengenden Pilgertag. Und sowieso, wenn man dann eine Flasche Wein getrunken hat, mit mir zusammen, auf alle Fälle. Auf den 51 Kilometer hat man einige Möglichkeiten, seinen Pilgerausweis mit Stempel zu füllen. Also Stempelstelle findet sich unter anderem in Denkendorf, in der Klosterkirche, in Neckartalfingen, in der Kirche St. Martin und in Bebenhausen, in der Klosterinfo. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man heiß ist auf die Stempel.
Ja, das waren jetzt die Eckdaten und jetzt lass mal gedanklich loslaufen. Wir kommen jetzt in Esslingen am Bahnhof an, gehen dann noch ein paar Meter durch die Stadt, überqueren dann die Straße und die Bahngleise und kommen dann zu unserem ersten Highlight der Tour, nämlich an den Plinsau-Turm. Der ist Teil der Befestigungsanlage der Plinsau-Vorstadt, die es mal gab. Und zu diesem einen Turm gab es noch 2 weitere Türme, aber die anderen beiden sind 1819 und 1837 abgebrochen worden. Und der Turm, der da noch steht, dieser Plinsau-Turm, der wurde 1826 erbaut. Und nachdem man sich den Turm ein bisschen angeguckt hat, geht es dann weiter über den Neckar und parallel zur B10, bis wir dann endlich abbiegen können Richtung Bergheim, dann Bergheim durchqueren und dann nach Denkendorf kommen.
So, und in Denkeldorf, da erreichen wir auch schon das zweite Highlight von dieser Tour. Und zwar ist es das Kloster. Das Kloster, das steht am Ortsrand von Denkeldorf, ein bisschen auf so einer kleineren Anhöhe. Sieht man auch imposant da stehen, wenn man durch Denkeldorf durchpilgert. Und wenn man dann diese ehemalige Stiftskirche St. Pelagius erreicht, dann sieht man auch diesen riesigen Kastanienbaum, der der Schatten spendet, direkt vom Eingang von der Stiftskirche. Und wenn man dann in die Kirche reingeht, dann ist ein ganz besonderes Detail von der Kirche, ist, die Kirche hat eine Kanzel und die ist aus dem Jahr 1518. Kanzeln sind ja typisch für evangelische Kirche, denn von denen hat man dann die Predigten gehalten. Aber damals war ja Denkeldorf noch katholisch. Und diese Kanzel wird als Zeichen dafür gedeutet, dass es auch schon vor Luther Reformbewegungen gab, weil dann erst im Jahr 1535 das Kloster dann evangelisch wurde und gehört heute zur evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Nachdem man die Klosteranlage dann besichtigt hat, geht es noch ein Stück im Berg hoch und dann schön durch die Natur über Feld und Wiesen weiter, ein ganzes Stück sogar. Und unterwegs hat man dann auch mal die Chance, die blaue Mauer zu sehen. Was ist diese blaue Mauer? Das ist ein Begriff für den Alb drauf, also für die Schwäbische Alb, die man von unten her quasi sieht. Und in einem ganz bestimmten Tageslicht scheint die halt sehr blau. Und diese Bezeichnung blaue Mauer, die stammt von Eduard Mörike, der in seinem Werk Das Stuttgarter Hutzelmännlein seinen Schustergesellen Sepp die Schwäbische Alb als die blaue Mauer bezeichnen ließ. Und dieser Sepp, der ging nämlich auf Wanderschaft Richtung Ulm und ist dann auch auf die Schwäbische Alb hoch und da bespricht er halt über die blaue Mauer, die, wie er sie sich immer vorgestellt hat von Stuttgart aus und wie er sie jetzt erlebt, während er dahin wandert, drauf wandert. Und weiter durch den Wald kommt man dann noch an den Highlight und zwar ist das ein Highlight, was man nicht wirklich mehr erkennen würde, wenn da nicht ein Schild stünde und das ist das Waldhäuser Schloss. Das soll mal ein Gutshof in der römischen Kaiserzeit gewesen sein, vermutlich sogar die größte Anlage des Landes. Das wurde aber im 3. Jahrhundert aufgegeben. Und seitdem überwuchert halt der Wald das Gelände und ja, wir haben jetzt das 21. Jahrhundert, ist also schon ein paar Jahre her, von daher sieht man da eigentlich gar nichts mehr. Aber irgendwelche schlauen Leute haben herausgefunden, dass dieses Waldhäuser Schloss dort stand und darum ist es dort auch markiert. Ja, und dann pilgert man weiter. Und kommt man wieder in ein Örtle.
Ja, yeah, und das kleine Örtle, das hat da so ein schöner, imposanter Brunnen und der erinnert an den Pfeifer von Hart. Und dieser Pfeiferbrunnen soll an die fiktive Figur aus Wilhelm Hauffs historischen Roman Lichtenstein aus dem Jahr 1826 erinnern. Der Brunnen ist eine sehr gute Erfrischung, wenn es richtig warm ist draußen. Man kann auch ein bisschen Wasserspiele mache damit und Blödsinn. Also bietet sich an für Kinder oder alle, die es noch sein wollen.
Oder sind.
Oder sind, ja. Wenn wir dann genügend gespielt haben an dem Pfeiferbrunnen, dann kann man auch das kleine Ortle Hart wieder verlassen, über Feld und Flur weiter wandern und dann erreichen wir wieder einen Wald und in dem Wald gehen wir einen schmalen Single Trail entlang. Und da erreicht man dann den Ulrichstein. Der liegt ein bisschen vom Weg entfernt. Macht man einen kleinen Abstecher dahin. Und das ist ein markanter Rätsandsteinblock. Also Block hört sich jetzt ein bisschen klein an immer noch. Also das ist schon ein bisschen was Größeres. Und zwar ist der von der Hangkante abgebrochen und ist ein Stück runtergerollt und liegt da jetzt einfach so in Mitte im Wald drin. Bietet sich auch an, da hochzuklettern und da ist nicht weniger interessant wie der Pfeiferbrunnen. Also zum das Kind im Manne raushängen zu lassen, eine gute Abwechslung. Und unter anderem hat dieser Ulrichstein auch schon als Ausflugsziel für einen jungen Hölderlin gedient. Und der soll da mit seinem Bruder Karl hierher öfters aufbrochen sein.
Und wenn man dann wieder zurück ist auf dem eigentlichen Weg, also der Ulrichstein ist ausgeschrieben, da kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen, geht es ein Stück den Berg runter, überquert dann noch einen Bach auf einer ziemlich neuen Brücke und dann geht es wieder hoch, wie halt so häufig. Und dann geht es wirklich im Wald entlang auf Single Trails, auf Schotterwegen. Also es ist wirklich ein richtig schönes Waldstück, was dann kommt. Und wenn man den Wald dann verlassen hat, dann kommt man an die Alpaka-Farm Schaber. Das sieht man auch schon von Weitem, wenn die Tiere nämlich alle draußen rumspringen, diese putzigen Alpakas, dann kann man sich dort eine ganze Weile aufhalten und die einfach nur anschauen. Und wer noch mehr Zeit mitbringt, der kann sich auch zu einer Farmführung oder zu einer Trekkingtour mit den Tieren anmelden. Und dann hat man Alpaka pur. Und wer dann noch Lust hat, der kann dann noch im Shop einige Produkte aus Alpaka-Wolle kaufen. Also wir waren dort zu einer Trekkingtour am Valentinstag, sind da 2 Stunden mit den Tieren unterwegs gewesen. Das war eine echt schöne Sache. Die sind auch sehr eigenwillig. Also das ist auf jeden Fall was für Leute, die mit dem Kopf und in den Gedanken immer woanders sind, als da, wo sie eigentlich gerade sind. Weil mit den Tieren ist keine Chance. Da muss man im Hier und Jetzt sein und das machen, was die Tiere gerade wollen. Und wenn die gerade nicht laufen wollen, dann läuft man halt nicht. Und wenn sie irgendwo vorbei wollen, dann muss man dann halt hinterher. Das ist schon eine witzige Erfahrung, mit den Tieren unterwegs zu sein. Ja, nachdem wir dann diese Alpaka-Farm gestreift hat oder vielleicht auch besichtigt hat, dann geht es noch ein bisschen weiter parallel zur Hangkante entlang durch die Streuobstwiesen, bis man dann schon fast in Neckar-Taifing ankommt. Doch bevor man Neckar-Taifing dann erreicht und einen Abstecher runter in den Ort macht, steht noch eine imposante Linde da.
Ja, und zwar steht da die Lutherlinde. Und diese stammt, also die hat man bestimmt im Jahr 1883 gepflanzt sozusagen, ja, und ist demzufolge schon über 100 Jahre alt und auch schon groß gewachsen. Und das ist eine Gedenklinde zum 400. Geburtstag von Martin Luther und ist auch als Naturdenkmal ausgewiesen. Linden wurden in Altwürttemberg gerne als Gedenklinden gepflanzt, also nicht nur als Lutherlinde. Und zwar gibt es noch mehr Schillerlinde, die als Gedenklinde gepflanzt wurden. Manchmal hat man dann aber auch Eiche als Gedenkbäume verwendet, doch Linde überwiegen. Und für Frauen wurde eigentlich nur Linde genutzt. Und circa 1/4 aller Gedenkbäume sind berühmten Frauen gewidmet. Wenn wir dann genügend Zeit an der Lutherlinde verbracht haben, dann verlassen wir den Pilgerweg und gehen runter in das kleine Örtle Neckar-Taifingen.
Dieser Weg, den wir dann nutzen, das ist ein Abstecher und zwar zur Kirche St. Martin. Und schon von Weitem sieht man den Turm der Kirche von Neckar-Taifing und denkt sich so, ist der jetzt wirklich schief oder sieht der nur schief aus? Ich kann dir bestätigen, der Turm ist schief. Da neigte sich nämlich schon beim Bau 1111 und damals haben die Maurer dann versucht, durch das Ausrichten von Steinreihen auszugleichen, dass dieser Turm halt nicht ganz so schief wird, aber es ist einfach nicht gelungen. Und somit ist der Turm heute 1,35 Meter schief. Also eine Ecke hängt heute 1,35 Meter über.
Ganz schön viel.
Ja.
Mehr wie ein Muckesäckele.
Das stimmt. Und in dieser Kirche bekommt man eben auch einen Pilgerstempel. Und was ich ganz süß finde, da haben sich ein paar Frauen hingesetzt und kleine Söckchen gestrickt. Und in diesen kleinen Söckchen sind Bibelsprüche drin. Und da kann man sich so ein Söckchen mitnehmen, kann seinen Spruch quasi wie so ein Überraschungsei rausgreifen aus dem Körbchen mit den Söckchen und sich dann im weiteren Wegverlauf darüber Gedanken machen, was einem dieser Spruch denn für den Weg mitgeben möchte.
Also es ist wie so eine Art Glückskeks.
Ja, so kann man es auch sagen. Ja, und wer dann noch Lust hat, kann in Neckar-Taifing sich noch ein bisschen umschauen, vielleicht beim Bäcker was holen oder im Rathaus kann man auch auf Toilette gehen, wenn es geöffnet hat und auch noch ein bisschen einfach so durchs Örtle bummeln. Allerdings geht dann der Jakobsweg weiter, wieder an der Kirche vorbei, den Berg hoch und geht dann noch ein Stück durch Streuobstwiesen, man überquert die Straße, geht ein Stück parallel an der Straße entlang, wieder durch ein Walddorf. Dann erreicht man Schleitdorf, wo ja unsere Ferienwohnung auf uns wartet. Und nach Schleitdorf, der nächste Ort, den man dann durchpilgert, ist Altenried. Und in Altenried, sagt man, wurde die Brezel erfunden.
Ja, wie in 100 andere Orte auch.
Ja, genau. Jetzt wird man vielleicht sagen, aber in Brezel wurde doch in Bad Urach erfunden. Die Altenrieder, die beanspruchen das auch für sich und haben da gleich mal im Jahr 2012 eine riesige Brezel-Skulptur vor ihr Rathaus gestellt und haben natürlich auch eine Sage, warum sie sagen, die Brezel wurde bei uns erfunden. Und zwar gab es da einen Bäcker, der auf die Idee kam, sein Mehl mit Kalk zu strecken, einfach um ein bisschen zu sparen. Und das hat die Kundschaft aber leider mitbekommen und da wurde gefangen genommen. Und die Bäckerin, also die Frau des Bäckers, die flehte dann um Gnade und wollte halt, dass ihr Mann nicht hart bestraft wird. Und somit bekam er die Aufgabe, einen Kuchen zu backen, durch den dreimal die Sonne scheint. Und dann hat er halt getüftelt und sich umgeschaut und hat festgestellt, bei der Betrachtung des Fensterkreuzes seiner Backstube, dass er halt jetzt die Brezel erfinden könnte. Also dieses Geschlungene, wo dann die Sonne durchscheint. Ja, und so schafft es dann auch die Brezel ins Ortswappen. Und noch Zusatzinformationen, in Altenried gibt es am Wochenende um den Palmsonntag einen Brezelmarkt. Dieser Markt hat wiederum in der Entstehung nichts mit der Geschichte von dem Bäcker zu tun, sondern mit zwei Kindern, die sich auf der Neckartänzlinger Brücke mal um eine Brezel gestritten haben sollen und dann ins Wasser gefallen sind und ertrunken sind. Und darum gibt es jetzt am Palmsonntag diesen Brezelmarkt in Altenried. Und nach Altenried geht es wieder weiter über Wald und Flur. Man kommt nach Amplitzhausen vorbei, überquert dann die B10 und kommt schließlich nach Rübgarten, durchwandert Rübgarten und erreicht jetzt zum ersten Mal den Schönbuch.
Wir haben ja längere Zeit in Herreberg gewohnt und das ist ja doch ein Stückchen weg jetzt von Rübgarten. Und man kann sich vorstellen, das ist eine größere Fläche, dieser Schönbuch. Und der ist auch das größte zusammenhängende Waldgebiet in der Region Stuttgart und hat insgesamt 15.600 Hektar und ist auch der älteste Naturpark in Baden-Württemberg. Woher kommt denn eigentlich der Name Schönbuch? Also einwandfrei ist es nicht überliefert. Es gibt da verschiedene Theorien. Der Ludwig Uhland meint, Buch stammt von Buchenwald und Schei von Vorgebirge. Also der Begriff Scheinbuch wurde bei der Stiftung des Klosters Beberhausen das erste Mal urkundlich erwähnt. Eine andere These für die Bedeutung könnte sein, dass das Wort Scheien von Mond kommt. Also ich interpretiere mal da rein, dass das Scheinen, also das Leuchten vom Mond ist. Und Buch von Berg. Also könnte das in früheren Kulturen bedeutet haben, dass man vom Berg das Scheine vom Mond gesehen hat und dann den Mond verehrt hat.
Klingt spannend.
Klingt spannend. Auf jeden Fall, das Schönbuch bietet eine ganz besondere Atmosphäre und wenn man sich da drin aufhält, dann sieht man viele abwechslungsreiche Dinge. Man ist viel im Schatten unterwegs, aber es sind auch viele kleine Täler. Also das Schönbuch ist unabhängig von unserem Pilgerweg immer ein Ausflug wert.
Und nachdem man dann ein Stück durch den Wald gelaufen ist, kommt man ein bisschen wieder raus aus dem Schönbuch, bevor es dann noch wieder reingeht und passiert da das Hofgut Einsiedel. Auf dem Hofgut gab es einst ein Jagdschloss und heute befindet sich dort ein katholisches Jugendhaus und ein Kiosk. Und wenn man Glück hat und es ist Sommer, dann kann man dort auch sich eine Erfrischung und einen Snack holen. Haben wir auch gemacht, als wir da waren und haben wir uns ein bisschen gut gehen lassen, ein bisschen pausiert. 10 Jahre nachdem man dieses Jagdschloss dort errichtet hatte, wurde auf dem Hofgut auch das Kloster Stift St. Peter gegründet. Doch so recht kam das Kloster mit seiner besonderen Verfassung nicht in Schwung, gewann aber an Bedeutung. Mit der Reformation wurde das Kloster dann 1534 aufgehoben und 1580 durch einen Brand wurde ein Großteil von dem Gebäude vernichtet. Dann gab es noch einen weiteren Brand 1619, der dann auch weite Teile von dem Jagdschloss vernichtet hat und somit findet man heute ziemlich wenig von den ursprünglichen Gebäuden vor, weil die nur mäßig wieder aufgebaut wurden. Aber es wurde halt ein bisschen was aufgebaut und das geschah auf Anordnung von Herzog Johann Friedrich. Und wie schon gesagt, nachdem man dann dieses Hofgut passiert hat, vielleicht auch noch ein bisschen Pause gemacht hat und ein bisschen gesnackt hat, geht es ein Stück an der Straße entlang. Da muss man wirklich aufpassen, weil da die Autos doch etwas schneller entlang fahren und es leider keinen Fußweg gibt. Aber dann kommt man wieder in den Schönbuch und läuft da auf einem schönen Singletrail parallel zur Straße und kommt dann auch wieder in eine ganz besondere Ecke.
Und zwar ist ein Teil vom Schönbuch, also ein bisschen größere Teile davon, insgesamt nimmt er nämlich 4000 Hektar, ist das ein Rotwildgehege. Und das ist eingezäunt und da gehen aber natürlich auch Wege durch und dass man da jetzt durchgehen kann, aber die Tiere dann trotzdem da in diesem großen Gehege da drin bleiben sollen und nicht auf die Straße rennen, befinden sich da größere Tore dran, die man dann passieren kann, also aufmachen, reingehen und dann gleich wieder zumachen kann. Also heute werden die Tiere entsprechend geschützt. Früher wurden sie gejagt. Der Hirsch ist auch ein beliebtes Fotomotiv im Rotwildgehege. Und die Hirschstange, die haben es sogar bis ins Wappen vom Hause Württemberg geschafft. Wenn wir dann das Rotwildgehege wieder verlassen haben, also Tor natürlich wieder ordentlich schließen, dann kommen wir am König Wilhelm Stein vorbei. Also das ist so ein Kleindenkmal, welches 1916 zum 25. Jahrestag der Intronisierung von Württembergs letztem König errichtet wurde. Und Susi erklärt jetzt, was ist Intronisierung?
Intronisierung ist die Zeremonie, mit der ein neuer Monarch in sein Amt eingeführt wird.
Das hast du aber schön erklärt, Susi. Und dann folgen wir weiter der Muschel, das ist sozusagen unsere Krone, und erreichen dann das Kloster Bebenhausen.
Dieses wurde 1183 vermutlich zum Zweck seines Seelenheils von Pfalzgraf Ludwig I. von Tübingen gestiftet. Nachdem auch das anfänglich Schwierigkeiten hatte im Aufbau, wurde es aber immer beliebter. Und ca. 100 Jahre nach der Gründung lebten bis zu 80 Mönche und 130 Laienbrüder im Kloster. Im Spätmittelalter war die Abtei dann sogar das reichste Kloster Württembergs. Mit der Reformation fand jedoch das Klosterleben ein jähes Ende und ab 1556 wurde in den Gebäuden eine Klosterschule aufgebaut. Nach der Auflösung durch die Säkularisation fiel das Kloster in den Besitz der württembergischen Könige, die es dann als Jagdschloss für Ausflüge in den Schönbuch genutzt haben. Haben wir ja gerade gelernt, dort gibt es eine ganze Menge Rotwild und weiteres Wild. Kann man also gut nutzen als Basis für eine Jagd. Gibt es natürlich heute so nicht mehr. Bedeutung erlangte das Kloster dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, weil nämlich hier die Landesverfassung von Württemberg-Hohenzollern verabschiedet wurde. Heute beherbergt das ehemalige Zisterzienserkloster die Forstdirektion von Baden-Württemberg und zählt zu den landeseigenen Monumenten, wird von staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs verwaltet und ist nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel im Kreis Tübingen.
Heiraten kann man auch dort.
Genau, und die Klosterkirche, die dient der kleinen Gemeinde auch als Gotteshaus und man kann dort Führungen machen und Veranstaltungen laden auch ein, um in die historischen Gebäude einzutauchen oder halt zu heiraten. Ja, nachdem man sich das Kloster noch angeschaut hat, sich dort noch einen Pilgerstempel geholt hat in der Info, geht es wieder ordentlich einen Berg hoch, wieder durch den Schönbuch, bis man dann oberhalb von Tübingen ankommt, dann in die Studentenstadt schon mal eintaucht und durch erste Wohngebiete durchläuft, bis man dann in das Elysium kommt. Und in diesem Elysium, das ist ein Park, da hat man auf einmal gar nicht mehr das Gefühl, mitten in der Stadt zu sein, da trifft man auch auf einen ganz markanten Punkt für unser Bundesland.
Jo, und zwar geht es da auch wieder ordentlich den Berg runter an der Stelle, aber da haben sie einen 3 Tonnen schweren Steinkegel hinpflanzt. Und zwar hat der noch eine leichte Neigung. Die Neigung hat man auch genau berechnet, das sind 11,5 Grad und das ist genau die Hälfte von der eigentlichen Erdneigung. Und dieser Stein steht da schon seit 1986. Und warum steht der Stein da? Da hat man berechnet, anhand von der gesamten Fläche des Landes Baden-Württemberg hat man den Flächeinhalt genommen und hat das nach der gaußschen Flächeformel berechnet und einen Schwerpunkt bestimmt über das XY-Koordinatensystem. Also bildlich gesprochen, so ist es einfacher erklärt und auch verständlicher, wenn man die ausgeschnittene Landmasse von Baden-Württemberg hier auf eine spitze Nadel stellen würde, dann würde das komplett ausbalanciert sein.
Und darum sagt man, dass dieser Punkt der geografische Mittelpunkt von Baden-Württemberg ist.
Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen oder zu bestimmen. Und seit Mitte 2017 gibt es übrigens auch noch einen zweiten markierten Mittelpunkt in Baden-Württemberg. Und der ist im Hörnleswald bei Böblingen. Und hier nutzte man zur Berechnung das Mittel aus der geografischen Breite des nördlichsten und südlichsten Punkts und das Mittel aus der geografischen Länge des östlichen und westlichen Punktes. Und wer jetzt mehr zu diesen verwirrenden und viele geografische und Mittelpunkt hinten und vorne wissen will, der kann natürlich gerne unsere Podcast-Episode HVP 081 anhören.
Da habe ich das nämlich schon mal ausführlichst erklärt. Ja, und vom geografischen Mittelpunkt Baden-Württembergs ist es auch gar nicht mehr weit bis in die Tübinger Altstadt. Durch die schlendert man dann mit verschiedenen Abbiegungen. Da muss man gut gucken, dass man nach der Muschel läuft und kommt dann am Tübinger Rathaus an. Das ist auch ein sehr imposantes Gebäude. Da könnte man, glaube ich, 3 Stunden drüber erzählen. Aber ich möchte eins rausgreifen. Und zwar ist das die 1511 von Johannes Stöffler geschaffene astronomische Uhr, die auf zwei Ziffernblättern die Mondphasen zeigt und den Hinweis auf den Stand der Sonne im Tierkreiszeichen gibt. Außerdem weist die Uhr noch auf Sonnen- und Mondfinsternis hin, sowie auf andere Himmelsdaten. Und dann gibt es noch ein drittes Ziffernblatt, wo man ganz normal die Uhrzeit ablesen kann. Ja, und nach dem Tübinger Rathaus geht es weiter durch die Fußgängerzone. Man überquert den Neckar, wie wir am Anfang schon gesagt haben, über die Neckarbrücke. Und wer da bei schönem Wetter vorbeikommt, der wird sie auch sehen, die heimlichen Wahrzeichen der Stadt.
Und zwar sind es die Stocherkahnfahrer. Stocherkahnfahrer, das übrigens offiziell nicht als Sport zählt, weil da macht nämlich nur einer Sport drauf. Und zwar sind die Stocherkähne lange Boote, auf denen mehrere Passagiere Platz nehmen können, die nicht in Fahrtrichtung schaut, sondern immer Richtung Ufer sozusagen. Und man sitzt sich auch gegebenenfalls gegenüber und man kann als Gruppe da viel Spaß haben drauf. Und deswegen ist es naheliegend, dass das eine Erfindung von der Studenten ist. Also im Gegensatz zu Floßfahrten, die man ja benutzt hat, zum Beispiel um das Holz vom Schwarzwald über den Rhein zu transportieren, ist der Stockerkahnfahrer eine reine Spaßangelegenheit. Und der Einzige, der da Sport drauf macht, ist derjenige, der einen langen Stocher hat und der schiebt mit diesem Stocher das Boot an. Weil an der Stelle, an der die Stocherkähne unterwegs sind, da ist der Neckar auch nicht sonderlich tief und da kann man mit dem Stocher die schön anschieben. Und möglich machte das überhaupt erst die Neckar-Korrektur um 1910 rum. Und seit dieser Zeit gibt es auch die Neckarinsel, um die man drum rumfahren kann. Man hat also unter Nutzung des bisherigen Mühlenkanals einen Industriekanal geschaffen, der bei Hochwasser auch den Abfluss von Wasser beschleunigen soll. Außerdem wurde auch zu dem Zeitpunkt das Stauwehr mit dem E-Werk errichtet. Und so konnte man jetzt entspannt um die Insel herumschippern oder sich eben mit einer Stocherkähne anschieben. Also zu einer Seite, also flussabwärts, stoppt halt eben das Wehr und die andere Richtung, also Richtung Rotenburg, ist dann die Staustufe vom Tübinger Kraftwerk. Aber nichtsdestotrotz haben es doch immer wieder irgendwelche Studententruppen versucht, die Fahrt nach Rotenburg zu unternehmen. Natürlich haben die Angler in Rotenburg das nicht gerade so als imposant gefunden, als die Studenten dann da angekommen sind, aber manche haben es dann doch geschafft. Und seit 1956 findet dann jährlich im Juli das legendäre Stockerkahnrennen um die Neckarinsel statt. An dem Termin ist dann ziemlich viel los in Tübingen. Da sind also alle Studenten nicht an der Uni, sondern sind alle in der Stadt unterwegs. Und ja, wenn man den Trubel mag, soll man an dem Tag gerne nach Tübingen pilgern. Aber wenn man nicht das Getümmel will, dann geht man am besten nicht in die Stadt. Und ich glaube, die wichtigste Flüssigkeit an dem Tag ist auch nicht das Wasser im Neckar, sondern eher das Bier im Glas.
Und für den Pilger die wichtigste Flüssigkeit am Ende so einer Pilgertour ist ja schließlich das Glas Wein. Das muss man sich dann zu Hause besorgen, weil jetzt haben wir aber die letzten paar Meter noch vor uns durch den Stadtpark von Tübingen und dann sind wir auch schon am Bahnhof. Ja, das war sie, unsere Pilgertour von Esslingen nach Tübingen. Wenn du jetzt Lust hast auf weitere Touren, dann besorg dir unser Buch oder geh einfach so los. Unser Buch kriegst du natürlich überall, wo es Bücher gibt. Oder wenn du Lust hast, gleich noch eine Pilgermuschel, also das Erkennungszeichen der Pilger und einen Pilgerausweis für die ganzen Stempel und noch das Buch mit Widmung zu bekommen, dann kannst du dich an uns wenden. Dann bekommst du alles für 24,99 inklusive Versand innerhalb von Deutschland. Schreib uns dafür einfach eine E-Mail mit deiner Bestellung. Schick uns die 24,99 per PayPal und dann macht sich das Buch für dich auf die Reise. Und wenn du dich jetzt fragst, hey Buch, wovon reden die eigentlich? Dann hör mal in unserem Podcast Episode 136 rein. Darin haben wir dir unser Buch, was wir im Jahr 2019 zusammengeschrieben haben, genauestens vorgestellt. Und all die Informationen, die wir dir jetzt hier auf die Ohren gegeben haben, gibt es natürlich im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode auf unserer Website. Da kannst du alles nochmal nachlesen und auch wenn du unterwegs bist, einfach punktuell reingucken und dich informieren über die Dinge, die da am Weg so auf dich treffen.
Würde uns freuen, wenn wir dich inspiriert haben, diese Pilgertour zu machen. Das war auch die allererste Pilgertour, die Susi und ich zusammen unternommen haben. Susi noch als Wanderführer und ich als kleiner Pilger mitgewandert.
Also eine ganz besondere Tour für uns.
Eine ganz besondere Tour, ja, auf jeden Fall. Und
Frank sagt immer, an diesem Tag haben wir zum ersten Mal im selben Haus übernachtet. aber nicht im selben Zimmer.
Also man sieht, auf so einer Pilgerstrecke kann viel passieren und wir wünschen dir Buen Camino.
Buen Camino und bis zum nächsten Mal.